schwierigsten Gesundheitsrisiken erkennt man oft nicht daran, dass es laut wird, sondern daran, dass es lange still bleibt. Es gibt dafür einen Begriff, der sich bei mir persönlich eingebrannt hat. Das Präventionsparadox. Vorsorge ist genau dann am wichtigsten, wenn gerade alles ruhig läuft, und genau dann fällt sie uns am schwersten. Wasser ist vielleicht dafür ein gutes Beispiel. Es kühlt Städte oder eben nicht. Es nimmt Stoffe auf, die wir im Alltag gar nicht mehr sehen wollen. Und es entscheidet oft mit, ob Systeme stabil bleiben, wenn Hitze, Belastungen und Krisen zunehmen. Herzlich willkommen bei Kanal Royal, dem Podcast der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Mein Name ist Lisa Irwin-Bross und ich bin Vorständin der DWA. Heute geht es in meinem Podcast um Medizin. Jedoch nicht als Reparaturbetrieb, sondern um Medizin als Gestaltungsaufgabe zwischen Umwelt, Infrastruktur und Verantwortung. Und ich spreche heute mit jemandem, der diese Perspektive wie wenige andere zusammenführt, als Arzt, als Gesundheitspolitiker und als Präsident der Bundesärztekammer. Mein Gast steht für eine Sicht auf Gesundheit, die über Versorgung hinausgeht. Für die Frage, wie wir Risiken früh erkennen, wie wir Verantwortung organisieren und wie ein Gesundheitssystem auf Veränderungen reagieren muss, die nicht im Behandlungszimmer entstehen. Schön, dass Sie dahin sind, Herr Dr. Klaus Reinhardt.
Ja, hallo, Frau Irwin-Bross.
Reinhardt, wir starten bei Kanal Royal immer mit einer Kurzfragerunde.
Ja.
Und als erste Frage würde mich interessieren, was ist Ihre persönliche Wohlfühltemperatur?
25 Grad.
Okay. Das haben wir vielleicht gerade, kann ich verstehen. Und hat sich diese in den letzten Jahren irgendwie verändert?
Die hat sich insofern verändert, dass man sagen muss, dass in den Sommermonaten, in denen wir das ja dann hier auch in unseren Breiten häufig mal haben, wir leider deutlich häufig über 25 Grad liegen, und zwar so sehr darüber liegen, dass ich gestehen muss, dass ich meine Wohlfühlsituation dann nicht mehr so häufig habe wie vielleicht früher schon noch.
Ja, über das Thema Hitze werden wir ja auch gleich nochmal
vertiefend
sprechen. Welches Missverständnis im Kontext zu Hitzeauswirkungen für die Gesundheit begegnet Ihnen am häufigsten?
Welches Missverständnis?
Genau.
Ja, dass das mit der Hitze gar nicht so schlimm ist, dass dann bei uns ja auch vielleicht Früchte und Dinge wachsen würden, die wir sonst nur im Süden Europas genießen könnten. Ich sage mal Oliven und Wein. Das sind dann so manchmal Vorstellungen von Menschen, die vielleicht nicht tief in die Materie eindringen. Also das zum Beispiel.
Okay. Wie viel Wasser trinken Sie pro Tag und lieber Leitungswasser oder Flaschenwasser?
Na, ich muss gestehen, dass ich ein Flaschenwassertrinker bin, weil ich ganz gerne Kohlensäure, ein Medium im Wasser trinke. Mhm. Kann man auch machen mit Leitungswasser.
Genau.
Ja, so ein Gerät habe ich zu Hause. Hier in Berlin habe ich das nicht. Dann trinke ich Leitungswasser. Ich trinke sicherlich 2 bis 3 Liter Wasser am Tag.
Sehr gut. Was ist für Sie die wichtigste Erfindung oder Errungenschaft im Bereich des Gesundheitswesens bzw. der Gesundheitsvorsorge?
Impfen.
Ah, spannend. Es gibt nämlich eine Abstimmung des British Medical Journals,
ja,
dass tatsächlich sauberes Wasser die größte Errungenschaft ist.
Also, wenn Sie die Geschichte der Medizin ansehen und sich angucken, welche Fortschritte in der Medizin haben die stärksten Anwuchs von Lebenserwartung gebracht, dann ist die Hygiene des Wassers, die hier in Berlin von dem großen Pathologen Virchow wesentlich vorangetrieben worden ist, ein ganz großer Sprung gewesen im Zugewinn von Lebenserwartung der durchschnittlichen und wahrscheinlich ähnlich groß wie die durchs Impfen entstanden ist. Das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, was da vorne liegt. Aber Impfen ist immer noch etwas, was sich weiterentwickelt, weil wir Impfungen gegen neue Erkrankungen erfinden, wie zum Beispiel jetzt gegen die Corona-Pandemie.
Ja.
Und wir sind auch dabei, Impfungen gegen Tumorerkrankungen zu entwickeln. Und das wird dann die nächste Runde des Impfens sein. Darum glaube ich, dass das Impfen im Wasser dann zumindest ebenbürtig ist, also ohne sauberes Wasser nützt auch Impfen nichts.
Genau,
also insofern.
Genau. Und man muss sagen, wir als Wasser haben nicht so viele Gegner wie es Impfgegner.
Das ist richtig, das will ich auch sagen, genau.
Von dem her setzen Sie sich unbedingt dafür ein, dass Sie das ganz, ganz wichtig.
Genau.
Viele verbinden ja das Gesundheitssystem eher so mit Arztpraxen, Krankenhäusern oder Therapien, aber weniger im Blick ist dabei wirklich, dass Gesundheit viel, viel früher entsteht. Und das würde ich gerne mit Ihnen jetzt in vertiefenden Fragen betrachten, denn aus unserer Sicht entsteht sie dort, wo Lebensbedingungen gestaltet werden, beispielsweise im Stadtraum, in der Umwelt oder in unseren Infrastrukturen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, ein Thema gerade sehr präsent, Hitze in unseren Städten. Wir persönlich in der Wasserwirtschaft sprechen über sowas wie Hitzeschutzpläne, vulnerable Gruppen. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass Prävention im Stadtraum super relevant ist. Jetzt sprechen Sie als Bundesärztekammer von einer notwendigen Gesundheitsarchitektur. Was ist denn damit gemeint?
Ja, deutsche Städte sind, weil wir eben bisher nicht so sehr von Hitze betroffen waren, wie zum Beispiel die Städte Italiens oder Spaniens, sind deutsche Städte gar nicht richtig eingerichtet, architektonisch und von ihrer Anlage her, auf solche Situationen. Sie haben also wenig Verschattungssituationen, sie haben keine Laubengänge, sie haben keine Arkaden. Mhm. Das gibt's immer wieder mal, ja, aber das ist kein Standard.
Ja.
Und wir finden, dass wir im Hinblick auf die Tatsache, dass wir ja davon ausgehen müssen, dass der Klimawandel im Gang ist und sich auch nicht mehr umkehren lässt, bestenfalls verzögern und aufhalten, aber umkehren in dem Sinne nicht, das heißt, es wird nicht wieder kühl, es bleibt so heiß, wie es jetzt ist und wird wahrscheinlich noch ein bisschen heißer, dass wir uns bei der weiteren Aus- und Fortgestaltung unserer öffentlichen Räume darüber Gedanken machen sollten und insofern Architektur darauf auch abstellen sollten, dass wir ausreichend Möglichkeiten für oder verschattete Räume produzieren und bauen, in denen man sich aufhalten kann, indem man sozusagen seine notwendigen Wege erledigt. Weil wenn jeder, der, ein schönes Beispiel, vor 2 Wochen war es ja schon mal richtig heiß und ich war an einem Sonntag mit meiner Frau in einer Stadt Berlins und wir sind dann zurückgeradelt, wie wir das immer tun, und sind dann von der Straße 17. Juni, wenn man hierher radelt, an einen Punkt gekommen, wo man die ein bisschen, weil gebaut wird, da muss man dann rechts abfahren und fährt in den Tiergarten hinein.
Ja.
Für ungefähr 100 Meter oder 200 Meter. Und in dem Moment, wo man sozusagen aus der prallen Sonne heraus dann abbiegt und fährt in den beschatteten, von Bäumen beschatteten Tiergarten, merkt man, dass ein Temperatursprung von mehreren, was ich sicherlich 6-7 Grad hat und wie plötzlich, wie wunderbar angenehm es ist, dass man in diesen Schatten reingefahren ist.
Ja.
Das war also sehr eindrücklich und in dem Moment fiel es mir ein, dachte ich, da, das ist ein wunderbares Beispiel, dass du jetzt gerade selbst erlebst, wie wichtig das ist.
Mhm.
Und insofern Begrünung, Verschattungen, bestattete Räume sind alles Dinge, die man mit bedenken muss bei weiterer Stadtplanung und Stadtgestaltung.
Mhm. Und jetzt sind Sie ja auch praktizierender Arzt. Wie erleben Sie denn aus ärztlicher Perspektive so Hitzephasen?
Also wir erleben natürlich schon, dass bestimmte Erkrankungen zunehmen. Davon sind im Wesentlichen natürlich betroffen ältere Menschen, vulnerable Gruppen. Das sind dann Menschen mit Grunderkrankungen und einem bestimmten Lebensalter. Auch Kleinstkinder natürlich, ganz klar, bei denen, die gehören auch zu denen, ein Austrocknen bei nicht ausreichender flüssiger Zufuhr und Schwitzen schneller vonstatten geht als bei einem sonst gesunden, jungen, erwachsenen Menschen.
Mhm.
Und ich würde sagen, das, was man erleben kann, sind natürlich so Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind statistisch nachgewiesen, das ist wissenschaftlich evident, häufiger und in Hitzephasen, Hitzeperioden. Darum haben wir ja auch sozusagen Hitzeschutzpläne und Hitzeaktionstag, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir sozusagen die Gesellschaft motivieren, etwas daran zu tun, also auch im Sinne Anpassungsmechanismen zu finden, um der Hitze entgegenzuwirken, weil wir sonst keine anderen Möglichkeiten haben, Menschen vor Hitze zu schützen. Und das heißt, ausreichend Flüssigkeitsaufnahme, dazu zählt dann eben gutes, sauberes, trinkbares Wasser und unter anderem. Und das sind Dinge, die, glaube ich, auch schon auf einem ganz guten Weg sind. Da ist die Awareness der Bevölkerung und auch der Kommunen und der öffentlichen Einrichtungen deutlich gewachsen in den letzten Jahren. Das ist jedenfalls meine Feststellung. Und was ich erlebe, ist, dass Menschen, auch Menschen mit Atemwegserkrankungen, Asthmaerkrankungen zum Beispiel, bei Feinstaubbelastung oder bei Pollenbelastung durch lange Hitze, Hauterkrankungen, Sonnenbrand, auch Hauttumorerkrankungen, Melanom und Basaliom sind Dinge, die häufiger auftreten als früher schon. Und was ich auch immer wieder feststelle, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, so in meiner tatsächlich, das ist akasuistisch, also meine Individualbetrachtung, das andere ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, aber in meiner Individualbetrachtung stelle ich fest, dass Menschen psychisch nach einigen Hitzetagen, die am Stück heiß sind, wo sie sich auch nicht nachts entsprechend abkühlen und dann auch nicht so richtig zur Ruhe kommen, also sozusagen reizbarer sind. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Dazu gibt es tatsächlich auch zahlreiche Studien. Meine Kollegen haben mir hier auch aufgeschrieben, dass es wirklich wissenschaftlich belegt ist, hier vom EU Joint Research Center, dass es systematische Rückgänge in der Arbeitsproduktivität Produktivität gibt, unter anderem, weil man einfach schlapper ist, gleichzeitig aber auch Versicherungsstatistiken, dass die Anzahl der Unfälle zunimmt, weil eben Menschen aggressiver werden. Und
ich habe eine Zeit lang in der Psychiatrie gearbeitet, im Rahmen meiner Weiterbildungszeit vor 30 Jahren, und habe da damals schon festgestellt, das war in der Schweiz, dass dann auch im Hochsommer, wenn dann auch mal mehrere Tage es warm war und auch warm blieb vor allen Dingen, sich nicht nachts abkühlte, dass Menschen mit psychotischen Erkrankungen da dann häufiger entgleisten und dekompensierten als in klimatisch etwas temperierteren Situationen.
Ja, also ich muss zugeben, ich bin auch so ein wärmeempfindlicher Mensch, und wenn mir zu heiß wird, dann...
Ja, man kann vor allen Dingen nicht wirklich fliehen, ne? Ja. Man entkommt dem nicht.
Ja. Umso wichtiger sind dann temperierte öffentliche Räume, genau, in die man flüchten kann. Letztendlich gibt es eine Zahl vom World Economic Forum, dass derzeit jährlich 500.000 Tote pro Jahr allein an Hitze totsterben. Und da sind eben diese anderen Vorerkrankungen gar nicht mit reingerechnet. Und wenn man sich das vor Augen führt, wie wir durch andere Stadtgestaltung dazu beitragen können.
Also auch wir haben in Deutschland, das ist ja die Übersterblichkeit, die man dann im Sommer in Hitzezeiten feststellt oder die man dann misst und als hitzebedingte Tote dann auch zählt. Und wenn man sich das anguckt, dann sind es auch bei uns in so hitzebetonten Jahren etliche tausend Menschen, die durch Hitze zu Tode kommen.
Sie hatten ja schon erwähnt, dass man mittels Bäumen und anderer Stadtgestaltung ja vieles entwickeln kann. Wo fehlt es Ihnen denn bisher noch so an der Schnittstelle von Gesundheitswesen und Infrastruktur oder Stadtplanung?
Ja, also was Hitze angeht, ist da noch sehr, sehr viel zu tun. Also das muss man im Wesentlichen bei der baulichen Gestaltung der Bauten, das würde ich schon sagen. Ich glaube, was das Thema Begrünung angeht, da tut sich einiges. Da ist was Zugänglichkeit von Wasser angeht, auch das Freilegen von Bächen und Flüssen, die ja in den letzten 100, 200 Jahren systematisch überbaut worden sind. Das sind Dinge, die man in den Städten beobachten kann und zunehmend beobachten kann, die auch dazu beitragen, dass eben Kühlung entsteht durch das Wasser. Also das sind alles Dinge, die man sehen kann. Bei den Neubauten und bei der eigentlichen Architektur, glaube ich, haben wir noch Luft nach oben. Das ist natürlich auch so, wissen Sie, so Arkaden sind ja überbauter Raum, der zunächst keine Fläche darstellt, die vermietbar ist oder irgendwie renditeträchtig ist. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen Motiv. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen einsteigen. Dann wird es schwierig, wenn man sozusagen, das ist natürlich klar, der Baumarkt muss frei sein und das kann man jetzt nicht alles zu regulieren.
Ja.
Da bin ich überhaupt kein Fan davon. Aber wenn man es aber der Freiwilligkeit überlässt, passiert auch nicht so richtig was. Also es ist ein schwieriges Spannungsfeld, in dem man das organisieren kann. Und dann muss man sagen, glaube ich, haben wir nach wie vor, und das betrifft dann nicht nur Hitze, das betrifft überhaupt gesunde Erhalte, gesunde Lebensführung, natürlich ein unglaubliches Nachholbedarf an im öffentlichen Nahverkehr und in der Gestaltung des Individualverkehrs. Mhm. Also Berlin hat praktisch keine Fahrradwege oder ganz, ganz wenige. Auf dem Kudamm müssen Sie mal aufpassen, dass Sie nicht zwischen Bus und anderen Autos zerquetscht werden. Als Fahrradfahrer. Dann fahren Sie auf dem Bürgersteig vorsichtig und ganz langsam, werden trotzdem angeraunzt von irgendwelchen Berlinern, die sagen, fahr woanders, hier ist kein Fahrradweg. Also der ist eben nirgendwo, es ist schon nicht so ohne. Es gibt natürlich Städte, in denen das anders ist. Wenn man nach Münster fährt, nach Westfalen, das ist die Fahrradstadt Deutschlands, da sieht das anders aus. Aber wenn wir nach Skandinavien fahren, nach Kopenhagen und Oslo, selbst in Paris, können Sie feststellen, großartige Fahrradwege jetzt im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen als Modernisierungseffekt entstanden. Und ich glaube, dass wir da was tun müssen.
Ja, Paris hat es ja auch hinbekommen, dass die Seine zumindest zeitweise als Badegewässer genutzt werden kann. Und auch da spielt ja wieder die Abwasserreinigung eine große Rolle, denn die Gewässerqualität, jetzt auch beispielsweise hier in der Spree, wird ja durch sogenannte Mischwasserentlastungen verschmutzt, wenn es eben regnet, dann auch mit
Abwasser durch Spülwasser entsteht.
Genau. Und da können wir, weil letztendlich sind ja auch die Gewässer im Sommer ein absoluter Mehrwert, wenn man sich mal abkühlen
Definitiv.
Kann.
Also mein Bruder hat in Zürich studiert, in den Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er. Und den habe ich mal besucht. Ich studierte in Italien. Und das war dann nicht weit. Aber in Italien waren die öffentlichen Gewässer jetzt nicht so geeignet, sozusagen seinen Fuß hineinzuhalten. Und dann besuchte ich meinen Bruder in Zürich und dann gingen wir in ein Limmatbad. Die Limmat ist durch Zürich. Und da gibt es seit Ewigkeiten öffentliche Badeanstalten, in denen man wunderbar in diese kühle Limmat eintauchen kann. Das hat einen herrlichen Spaß gemacht und war ein Erlebnis, wo man mitten in der Stadt in einen ganz sauberen Fluss einsteigen kann und baden kann. Das gab es in der Schweiz eben immer durchgängig.
Ja, in Zürich haben beispielsweise auch die Vielzahl an Brunnen haben tatsächlich Trinkwasserqualität, sodass man dort einfach mit einer Flasche sich auffüllen kann. Wir als DWA haben uns jetzt der sogenannten Refill-Initiative von Tiptap angeschlossen, die sich dafür einsetzen, dass man eben mit seiner Flasche bei den bei vielen Bars, bei Restaurants eben sonstigen Einrichtungen, die mitmachen, einfach seine Flasche am Wasserhahn auffüllen kann, denn die Aufnahme von Wasser ist ja ganz elementar.
Absolut.
Warum ist die denn eigentlich elementar?
Ja, weil die Stoffwechselprozesse sonst nicht ablaufen können. Auch Entgiftungsprozesse, Ausscheidungsprozesse über die Niere nicht in ausreichendem Maße stattfinden können. Und insofern Substanzen, die ausgeschieden werden müssen, dann sich ansammeln im Körper. Ammoniak und andere Stickstoff, andere Substanzen, die und das führt dann bis hin zu Zuständen kognitiver Veränderung, also Veränderungen im Hirnstoffwechsel, in der Hirnfunktion, können also bewusstseinsverändernde Situationen eintreten. Also es kann, also eine Exsikose, also ein Austrocknen des Körpers ist unter Umständen lebensbedrohlich.
Wasser hat viele, viele wichtigen Aufgaben. Ja. Ein Thema, das mich auch noch, wenn wir jetzt so ein bisschen, ich sag mal, den Hitzebereich verlassen, der aber ja auch vielen begegnet ist in Zeiten der Corona-Pandemie, dass im Abwasser sich Stoffe nachweisen lassen. Und wir an vielen Stellen überlegen, inwiefern man Abwasser auch als Frühwarnsystem nutzen kann. Man konnte eben so die Infektionszahlen während der Corona-Pandemie nachweisen, aber es gibt beispielsweise in den Niederlanden auch Untersuchungen, um Kinderlähmung zu identifizieren. Und ja, letztendlich wird beispielsweise auch über Abwassermonitoring werden Polioviren immer mal wieder nachgewiesen. Wie bewerten Sie denn so aus ärztlicher Sicht solche Ansätze für den gesamten Gesundheitssektor?
Die finde ich extrem spannend. Und wie gesagt, bei Corona haben Sie ja schon genannt, hat man das ja genutzt. Man hat geguckt, wie ist die Ausscheidung von Coronaviren, die man nachweisen konnte oder nachweisen kann, im Abwasser. Und hat das auch als einen Indikator für die gesamte Krankheitsaktivität innerhalb der Bevölkerung genommen und auch verarbeitet und mitbewertet und hat es auch als Frühwarnsituation angesehen, wenn man unter Umständen aufgrund der Testungen noch nicht an dem Punkt war, weil unter Umständen nicht alle sich getestet haben oder es eine gewisse Zeitverzögerung war, bis man dann unter Umständen das die Ergebnisse zusammentragen konnte. Im Abwasser ist das nachweisbar gewesen. Und man hat also sehr früh sagen können, Achtung, da ist irgendein Hotspot, der sich entwickelt. Da stellen wir fest, die Rückstände, die Corona-Rückstände gehen also im Abwasser erheblich hoch. Und für viele andere Dinge lässt sich es auch nutzen. Es gibt interessante Untersuchungen darüber, dass am Montag die Kokainrückstände im Abwasser Kölns nach dem Wochenende deutlich höher sind als am Freitag. Ja. Das heißt also, der Wochenenddrogenkonsum der Bevölkerung lässt sich im Abwasser nachweisen.
Es lassen sich auch der Medikamentenkonsum nachweisen. Genau. Weshalb es ja wir hatten gerade auch vor unserem Gespräch kurz uns drüber ausgetauscht, in der EU-Kommunalabwasserrichtlinie jetzt eine sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung gibt, um letztendlich die Kosten, die entstehen, um diese Medikamentenrückstände oder sonstige Spurenstoffe aus dem Abwasser wieder rauszukriegen, dann auch von denen zu, dass diese übernehmen, die es verursachen oder in dem Fall herstellen. Ja. Denn die Frage ist, finde ich ganz interessant, weil es für uns als Wasserwirtschaft ein Spannungsfeld erzeugt hat. Letztendlich sind die Kläranlagen ja diejenigen, die sich darum kümmern, dass Wasser wieder sauber wird und durchaus in der Lage sein können, diese Spurenstoffe zurückzuhalten bzw. zu eliminieren. Und in dem Spannungsfeld, wer trägt die Kosten, hat sich jetzt eben die EU-Kommission mit der KAL festgelegt, das soll die Pharma- und die Kosmetikindustrie erstmal sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Thema ist, was auch, also ich glaube, es gibt kaum eine Wasserrichtlinie oder ein Wassergesetz, das so breit diskutiert und bekannt ist wie die Karl.
Ja, wir haben ja darüber gesprochen, witzigerweise gerade heute in einem ganz anderen Setting über das Thema gesprochen. Da ging es um das Thema Nachhaltigkeit und auch eben Umweltbewusstsein und Entwicklung und halt gesunde Lebensgrundlagen zur gesunden Lebensführung. Die sind nämlich dafür schon auch bedeutsam. Also ja. Krankheit wird ja nicht nur bedingt durch Infektion oder durch individuelles Missverhalten oder Fehlverhalten oder Lebensgewohnheiten, sondern eben auch durch Umwelt und Lebensumstände, für die der Einzelne unter Umständen nichts kann. Mhm. Und insofern muss man sich auch diesen Fragestellungen auch aus ärztlicher Sicht, medizinischer Sicht widmen und sich damit auseinandersetzen. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde auf der einen Seite, ja, ist es richtig, dass die Hersteller damit zur Verantwortung gezogen werden, weil sie natürlich erstmal daran verdienen. Zweitens, unter Umständen auch Substanzen unverändert verwenden, über deren Notwendigkeit man diskutieren kann.
Genau.
Und vielleicht kommen sie nur auf diese Weise dazu, dann unter Umständen zu erkennen, na, das brauchen wir wirklich vielleicht nicht, weil es sich durch anderes ersetzen lässt. Mhm. Oder sowieso gar nicht mehr den Zweck erfüllt, den man ursprünglich angenommen hat, weil wir inzwischen neue Erkenntnisse haben, dann nimmt man es ganz vom Markt. Mhm. Also auch so, und das tun die wahrscheinlich nur dann, wenn sie sozusagen auch schon mittelbar auch betroffen sind, auch wirtschaftlich irgendwie in die Verantwortung genommen werden. Das ist ja die Lebenserfahrung, die man mit Menschen hat.
Genau.
Begreift nicht jeder Politiker, aber im Grundsatz ist das so. Und insofern, da würde ich sagen, das wäre ein Pro für diese Regelung. Ein Kontra wäre die Tatsache, dass man sagen muss, der Hersteller, der jetzt ein Medikament entwickelt und herstellt, was einem anderen Menschen im Krankheitsfall hilft, der kann nichts dafür, dass der andere Mensch daran erkrankt ist und das Medikament nehmen muss und das dann auch ausscheidet und insofern Rückstände dieses Medikaments sich dann im Abwasser wiederfinden und geklärt werden müssen. Also das ist der andere Aspekt, den man auch im Auge halten muss. Also vielleicht muss man irgendeinen Mix finden, was die Verantwortung angeht. Aber dass man es macht, ist wichtig.
Ja, es ist am Ende ja auch jetzt im Zuge dieser Diskussion sind viele Rückstände gewissermaßen in einen Topf geworfen. Denn beispielsweise gibt es kaum ein Gewässer in Deutschland, in dem man nicht Rückstände von Diclofenac wiederfinden kann. Und diese Substanz ist beispielsweise in Voltaren drin und dieses Schmerzgel. Ich würde mal behaupten, dass viele unserer Zuhörenden das auch schon mal auf der Haut hatten. Und wenn man das jetzt einfach abduscht, dann landet es, ohne dass es wirklich einziehen konnte. Und auch die sonstige Wirkung, da mag ich mich als...
Es gibt auch Phytotherapeutika. Ich will jetzt hier keinem Unternehmen zu nahe treten oder irgendwie Anti-Werbung machen für irgendetwas, aber es ist so, wie Sie sagen, und man muss einfach sagen, es gibt Alternativsubstanzen auch aus dem phytotherapeutischen Bereich, also das aus dem naturheilkundlichen Bereich, die ebenfalls antiphlogistisch, also entzündungshemmende, abschwellende Wirkung haben, die man auch einsetzen kann, die eben dann nicht diese Problematik im Abwasser darstellen.
Genau. Und bei solchen Stoffen ist natürlich in der Tat die Frage, wenn die frei verkäuflich sind, auch angepriesen werden, irgendwie,
also ich bin
wie viel
großer,
Werbung.
Genau, ich bin ein großer Fan evidenzbasierter Medizin und auch moderner Medizin und trotzdem auch dazu gut verstandene Naturheilkunde gehört dazu nach wie vor dazu und kann dazu gehören und dass wir Dinge, die wir früher gemacht haben, als es noch nichts anderes gab, unter Umständen mal wieder aus der Kiste holen und sagen, wir können es vielleicht auch so regeln, ist, wenn wir dann feststellen, dass wir mit den modernen Präparaten an manchen Stellen zumindest Dinge tun, die nicht notwendigerweise passieren, das finde ich doch eine Frage davon Verstand, das zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal, wie die Entwicklungen weiterlaufen. Das ist immer wieder spannend und ist ja gerade auch noch in der Phase, in der die Kommunalabwasserrichtlinie jetzt in nationales Recht überführt wird.
Ja.
Und die Diskussionen, die werden noch eine Weile laufen.
Das glaube ich auch.
Herr Reinhardt, wir haben in der Vorbereitung, als wir uns auch schlau gemacht haben, wofür steht die Bundesärztekammer, sind wir auf den One-Health-Ansatz gestoßen. Und so wie ich es verstehe, binden Sie damit eigentlich so Gesundheit von Menschen, Tieren, Umwelt. Klingt auf dem Papier sehr plausibel. Wie gestaltet sich so ein Ansatz? Wer übernimmt da welche Verantwortung? Und wie arbeiten die Systeme zusammen? Was wäre da so die Idealvorstellung?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Rad, muss man sagen, ne? Von dem wir uns als Gesellschaft sehr, sehr weit entfernt haben. Von diesem Aspekt des One Health. Wir leben hier auf diesem Planeten als Spezies zu Lasten des Planeten, zu Lasten anderer Spezies, vieler Tiere, anderer Arten. Und wir tun das bei wachsendem Wohlstand nach wie vor auf die gesamte Welt betrachtet, auch bei wachsender Lebenserwartung auf die ganze Welt betrachtet. Und insofern erscheint uns das angemessen und richtig, dass wir das so machen. Das ist sozusagen die Moderne in Anführungszeichen. Ja. Und wir stellen auf der anderen Seite aber fest, dass das Imperium zurückschlägt, indem wir feststellen, dass dieser Planet gefährdet ist, was sein Klima angeht, gefährdet ist, was die Artenvielfalt angeht und viele andere Dinge auch. Mhm. Und wir merken und stellen fest, das schlägt irgendwie auch auf unsere Gesundheit zurück. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass man das einmal für sich erstmal, und das ist ja ein sehr christlicher, konservativer, auch in anderen Glaubensrichtungen oder in anderen Religionen gibt es solche grundsätzlichen, sozusagen, Achtung vor der Schöpfung an sich. Mhm. Das ist etwas, was uns eigentlich so im Hinblick auf das Transzendentale schon immer begleitet hat. Ja, das haben wir aber so in der modernen Welt, wo wir auf dem Mond fliegen, auf dem Mars irgendwelche Roboter absetzen, so ein bisschen verloren gegangen. Ja. Also wir hatten so das Gefühl, und das ist vielleicht, hat begonnen mit der Industrialisierung und hat dann eingesetzt mit eben doch der Technisierung der Welt. Und da ist der Eindruck entstanden bei den Menschen, das ist alles selbstverständlich und das geht alles nur nach vorne, ist nur eine Frage von Technik und dann machen wir das schon irgendwie. Und so ist es eben nicht. Ja, und insofern glaube ich, ist es dann auch angemessen, darauf mal hinzuweisen, dass vielleicht auch darauf anzuregen, dass eine Gesellschaft darüber nachdenkt und dass man vielleicht eben schaut, wie bringt man das in eine Balance? Wie kriegt man eine vernünftige Koexistenz hin? Wie kriegt man moderne Errungenschaften in einer lebensverträglichen Konstruktion oder auch schöpfungsverträglichen Konstruktion hin? Und das ist eine Frage von kultureller Entwicklung einer Gesellschaft oder unserer Gesellschaften auf dem Globus. Und das ist extrem kompliziert und komplex. Aber ich glaube, dass eben dieser Begriff One Health oder dann auch Health in All Policies, also dass man sozusagen das Thema Gesundheit dann bei Ausgestaltung des allgemeinen Lebens immer mitdenkt. Das ist nämlich dann sozusagen die politische Ausformung oder Übersetzung des politischen Handelns, dieses One Health Ansatzes. Mhm. Und ich glaube, es lohnt sich sehr, über den zu diskutieren. Das ist sogar eigentlich ein sehr konservativer und bewahrender Ansatz des Denkens.
Das stimmt. Wir denken in diesem Kontext auch häufig oder thematisieren den sogenannten naturnahen Landschaftswasserhaushalt. Denn auch im Wasserwesen haben wir viele Eingriffe vorgenommen, die jetzt dazu führen, dass eben die Grundwasseranreicherung nicht mehr in dem Maße stattfindet, weil wir Böden verdichtet haben, weil wir Böden versiegelt haben und damit dann aber eben uns Grundwasserressourcen fehlen, Wasser oberflächlich abfließt. Und es gibt ja wirklich, beängstigende Zahlen, absolut, wie viel Wasser wir verlieren auch, weil es einfach den Meeren zufließt. Und na klar können wir mehr Wasser entsalzen inzwischen. Die Technologien sind da, aber es ist so energieintensiv.
Genau.
Das kann man in Regionen machen, wo sehr viel die Sonne scheint, weil man da dann das wenigstens mit erneuerbaren Energien kann. Aber für uns in Deutschland wäre das gigantisch aufwendig. Und aber spannenderweise haben wir in manchen Regionen Deutschlands, so auch bei uns in Berlin, das Problem, dass unsere Grundwasserressourcen zunehmend an Salzgehalt steigen. Mhm. Und wer schon mal versucht hat, Salzwasser zu genießen, das ist unmöglich. Und das ist dann zwar skurril, aber daran kann man...
Wenn man früher auf irgendeiner Nordsee, ostfriesischen Insel Urlaub macht, aus Versehen mal ein bisschen Salzwasser in den Mund bekam, dann weiß man, wie das mit Salzwasser ist.
Genau, also das zurück zu den Ursprüngen, das stelle ich immer wieder fest, wie da auch einfach andere Nationen ganz anders mit der Mutter Erde umgehen und damit einfach viel mehr bewahren.
Ich meine, wenn Sie moderne Tierhaltung angucken, Landwirtschaft, Ernährungsindustrie, dann würde man sagen, wir haben noch nie so sichere Nahrungsmittel gehabt, wir haben noch nie so preiswerte Nahrungsmittel gehabt für die gesamte Bevölkerung. Das sind alles positive Errungenschaften. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und dass dazu auch eine moderne Form von Landwirtschaft gezählt, ja, auch das ist richtig. Aber deshalb kann man sich trotzdem fragen, ist das, was da geschieht in dieser Masse, in diesem, ist das Phänomen so tatsächlich nötig? Wir stöhnen ja darüber, dass wir eben mit den Folgeerscheinungen und bei der Tierhaltung ist eben auch Methanbildung und damit auch Klimaerwärmung eine große Rolle. Ja, und wir erleben, dass Menschen sich anfangen davor zu ekeln und zu Vegetariern in großen Scharen werden, die jüngere Generation, weil sie das nicht mehr wollen. Und dafür so ein Bild im Kopf haben, was unvereinbar ist mit dem Fleischverzehr. Und all solche Dinge sind ja, können wir ja nicht einfach übersehen und so tun, dass wir auf dem allerbesten Wege.
Zumal ja ein großer Fleischkonsum aus medizinischer Sicht auch
sowieso nicht gut ist, genau.
Genau. Ja. Ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, Herr Reinhardt, und zwar das Thema Resilienz und Versorgungssicherheit. Wir haben ja im Zuge der Corona-Pandemie und aber auch so in der Medikamentenknappheit Phasen gehabt, wo sich die Frage gestellt hat, wie resilient ist eigentlich unser Gesundheitssystem? Und gleichzeitig hat diese Situation auch mit sich gebracht, dass die generelle Resilienz von kritischen Infrastrukturen in ein anderes Licht gerückt ist. Was bedeutet denn, wenn Sie einen Blick auf Resilienz werfen, was bedeutet das aus Ihrer Sicht für das Gesundheitswesen und wie stehen wir aktuell da?
Also das ist ein weites Feld. Im Moment ist das ja eine ganz am vogue seine Diskussion. Da ist also es gibt keine Institution, keine Organisation, die sich nicht um das Thema Resilienz bemüht. Und das ist auch gut so, finde ich, weil wir ja feststellen müssen, dass wir tatsächlich diese Dinge lange Zeit vernachlässigt haben. Ja. Uns kam ja die Tatsache, dass wir, also erstmal hatten wir, das ist zwar sympathisch, aber unrealistisch, hatten wir geglaubt, der ewige Frieden sei ausgebrochen. Ja. Den wünschen wir uns, das ist überhaupt keine Frage und das wäre das Schönste, was man sich vorstellen kann. Leider müssen wir feststellen, ein bisschen ernüchtert, dass das eben auch in Europa nicht mehr so ist, schon etliche Jahre jetzt nicht mehr so ist. Und das hätte man sich gar nicht so vorstellen können. Und auf der Welt war es nie so, wirklich. Also es war insofern fast ein bisschen fahrlässig, dass man sozusagen die jetzt tatsächliche Resilienz im Sinne von einer ernsthaften militärischen Abwehrbereitschaft vernachlässigt hat. Das ist das eine. Dazu gehören ja aber natürlich auch zivile Einrichtungen, in denen sich die kritische Infrastruktur ja auch befindet, zu großen Teilen befindet. Das Gesundheitswesen gehört ganz weit vorne liegend dazu. Ja. Krankenhausversorgung und nicht nur die, auch die ambulante Versorgung gehört dazu. Und da muss man auch sagen, sind Einrichtungen wie öffentlicher Gesundheitsdienst auch völlig in Vergessenheit gerade. Das hat man während Corona festgestellt. Mhm. Also dass Lebensmittelhygiene funktioniert, dass Schuleingangsuntersuchungen funktionieren, sind alles so Dinge, die waren so selbstverständlich. Und das Trinkwasser eben sauber ist und keimfrei ist, das war für Menschen einen solchen Grad von Selbstverständlichkeit über Jahrzehnte, dass man sich gar nicht mehr bewusst ist, was alles dahinter hängt, damit das so ist, was dafür nötig ist. Und dann sind wir aber immer noch auch an vielen Stellen, wenn Sie sich an den Stromausfall hier im Januar, glaube ich, war es, hier in Berlin erinnern, wo 3-4 Tage lang im Südwesten Berlins ganze Stadtteile ohne Strom waren. Da waren 2 Verwandte von mir betroffen, die sind Mitte 80, die sind dann zu ihrer Tochter gezogen, weil sie sozusagen da kein Licht, kein Strom, keine Heizung, da war gar nichts.
Funktioniert der Kühlschrank nicht mehr.
Der Kühlschrank nicht mehr. Irgendwann kommt das Wasser auch nicht mehr, weil irgendwie Pumpen nicht funktionieren. Mhm. Also das ist schon dramatisch und das war durch eine ganz kleine Sabotage eine Stromtrasse hat man sozusagen auf diese Weise den ganzen Stadtteil lahmgelegt. Mhm. Das könnte fürs Wasser genauso gelten. Ich vergifte einen Wasserweg irgendwo in der großen Stadt mit irgendwas Hochtoxischem, bis ich das gefunden habe und beseitigt habe. Sonst was ist unter Umständen ein Viertel von Berlin kann kein Wasser nutzen. Als Beispiel. Also, und ich glaube schon, dass man sich eben da wirklich Gedanken machen muss, was hat man an Redundanz, was hat man an Ersatzkreisläufen oder so, was tun wir da? Das muss man systematisch und auch mit langem, beharrlichem Willen und auch Überzeugung tun und da ist ein langer Weg vor uns.
Auf jeden Fall. Das Spannende war tatsächlich, also ich wohne im gleichen Bezirk, aber zum Glück im Teil Steglitz.
Ja, genau.
Zehlendorf war ja betroffen. Und es ist aber auch das große Wasserwerk war quasi in dem betroffenen Gebiet. Und spannenderweise war wirklich nur für eine ganz, ganz kurze Zeit die Trinkwasserversorgung unterbrochen, weil die Berliner Wasserbetriebe extrem gut vorbereitet waren.
Okay.
Und das ist auch etwas, was wodurch sich die Wasserwirtschaft sehr auszeichnet, dass wir uns ja auf einem sehr hohen Niveau bewegen, was aber eben dazu geführt hat, dass es selbstverständlich ist, man eigentlich, wenn man sich überlegt, wann war man selber mal von einem Versorgungsunterbrechung
betroffen,
wenn vielleicht mal irgendwo ein Rohrbruch war, aber das sind wenige
Stunden,
wenn überhaupt pro Jahr.
Ich glaube schon, also das ist mein Eindruck, nicht weil ich die Wasserwirtschaft jetzt an dieser Stelle sozusagen ein Kompliment machen will, aber das ist tatsächlich, ich glaube, dass wir in Deutschland mit die organisierte Wasserversorgung haben, die man sich in der Welt vorstellen kann.
Auf jeden Fall. Und trotzdem ist das Spannende, dass wir immer wieder diskutieren, was ist uns das eigentlich wert? Und wenn es auch bei uns sind die Debatten, dass die Infrastruktur auch einfach inzwischen in die Jahre gekommen ist. Man hat ganz viel investiert, als man nach dem Krieg wieder aufgebaut hat.
Naja, Abwasserkanäle wissen wir ja, sind undicht, verlieren so ins Grundwasser und alles Dinge, die man vermeiden muss. Und das lohnt sich. Und wenn man dann hier aufgerissene Straßen sieht, wo Abwasserkanäle ersetzt werden, muss man, das ist eben gut und richtig so, dass es geschieht.
Genau. Und spannenderweise sind die Diskussionen, wenn es dann darum geht, dass möglicherweise sich die Abwassergebühren oder die Trinkwasserpreise auch über die Zeit etwas erhöhen müssen, weil alles teurer wird, Strom wird teurer, Personal wird teurer, dann stellen wir immer noch fest, dass in diese Diskussion sich kaum jemand traut. Und es hat mich total gefreut. Ich hatte in einer vorherigen Folge den bayerischen Umweltminister, Herr Glauber, zu Gast. Und er hat auch gesagt, er wünscht sich mehr Mut, die Debatten um eine Preiserhöhung zu führen. Denn am Ende, wenn man es mit einem guten Narrativ unterlegt und eine sichere Trinkwasserversorgung,
natürlich,
eine gesicherte Abwasserreinigung, das möchte
das
jeder.
Das verstehen die Menschen. Man könnte, das ist jetzt ein bisschen politisch inkorrekt, das Wasser mal zwei Tage abdrehen und sagen, so ist es ohne. Dann würde die Bereitschaft wachsen, zu sagen, wir müssen es aber da gut organisieren.
Genau.
Das ist sicher so. Aber ich glaube, das Problem ist, dass Dinge, die als so selbstverständlich erfahren werden, weil sie so gut organisiert sind, und das ist Präventionsparadox, was Sie am Anfang genannt haben, als irgendwie, deren Wert wird gar nicht mehr erkannt. Und das ist eine Frage auch von Kommunikation und von Bekanntmachen dessen, was es bedeutet und auch von den Hintergründen, die damit verbunden sind.
Ja, und den vielen Schnittstellen, die es letztendlich auch mit der Wasserwirtschaft
unbedingt
gibt. Ist ja so das Ziel auch des Podcasts von heute. Ja, Herr Reinhardt, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden.
Ja.
Aber mit Blick auf die Uhr würde ich mit einer kleinen Abschlussrunde die Folge abrunden. Ich hätte drei kurze Fragen an Sie. Was ist eine Maßnahme im Zusammenspiel von Gesundheit und Umwelt, die bisher wenig sichtbar ist, aber ganz viel bewirken würde?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir beim Thema Feinstaubvermeidung und tatsächlich Luftbelastung immer noch viel Raum nach oben haben. Darum haben wir jetzt noch nicht so gesprochen, wir haben jetzt viel über Wasser gesprochen. Auch das Luft zum Atmen ist etwas ganz Wichtiges. Und ich würde sagen, Ballungszentren, Abrieb von Autoreifen, wir müssen wegkommen von dieser Form des Individualverkehrs.
Ja, und auch von der Art der Motorisierung.
So ist es, ja.
Ein Punkt, den die öffentliche Debatte aus Ihrer Sicht derzeit noch übersieht.
Naja, eben genau den ich gerade genannt habe, auf jeden Fall. Und vielleicht müssen wir, die öffentliche Debatte übersieht es eigentlich nicht. Aber ich habe es eben auch schon mal angesprochen. Ich glaube auch, dass wir in Bezug auf Ernährungsgewohnheiten, Ernährungskultur in unserem Land auch noch etwas tun könnten. Und die Leute würden besser essen, mit mehr Geschmack essen, vielleicht ein bisschen weniger und gesünder.
Und damit auch die Wasserressourcen schonen.
Zum Beispiel auch das noch.
Genau. Was ist Ihre Botschaft an alle, die mit Wasser arbeiten?
Ja, davon zu erzählen, wie wir das jetzt heute gemacht haben. Den Menschen, die nicht mit Wasser arbeiten und die das Wasser nur zu sich nehmen, davon berichten, was so an Arbeit dahinter steckt, damit sauberes Wasser aus dem Leitungshahn kommt.
Schöne Abschlussworte, die lasse ich gerne so stehen. Ich nehme mit aus dem Gespräch, Gesundheit entsteht nicht erst im Behandlungsraum. Sie beginnt mit Strukturen, die uns umgeben, in unseren Städten, in unseren Infrastrukturen, in der Art, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und vielleicht ist das auch genau die entscheidende Perspektive. Wasser ist mehr als eine technische Frage, sondern eher ein Teil von Vorsorge, von Stabilität und von Vertrauen. Vielen lieben Dank, Herr Reinhardt, für das Gespräch. Das war Kanal Royal, der Podcast der DWA. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal, lasst uns einen Kommentar da oder teilt sie gerne mit Freundinnen, Freunden, mit Familie. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt engagiert, bleibt neugierig und bleibt vor allem wasserbewusst.